Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in der Felsenreitschule zu einer gemeinsamen Veranstaltung des Festspielbezirks 2030 und der Universität Salzburg zum Mönchsberg. Der Mönchsberg als Naturraum, Stadtraum, Kulturraum und Lebensraum. Mein Name ist Maria Meyer, ich darf Sie durch die Veranstaltung begleiten. Ausgangspunkt für die Veranstaltung ist der Festspielbezirk, der ja aus dem Mönchsberg entstanden ist und jetzt in den Mönchsberg erweitert wird. Das ist der Anlass, dass wir uns näher mit dem Mönchsberg beschäftigen, aus verschiedenen Perspektiven, aus einer geologischen, einer geschichtlichen, einer kulturellen und schließlich auch einer psychologischen. Bevor wir aber inhaltlich in den Abend einsteigen, möchte ich die beiden Persönlichkeiten, die hinter dieser, wie es im Programm steht, interdisziplinären Annäherung von Universität und Festspielbezirk 2030 stehen, auf die Bühne bitten und um die Eröffnungsworte Herrn Magister Krepatz, den kaufmännischen Direktor der Salzburger Festspiele und den Bauherrenvertreter des Festspielbezirks 2030 und den Rektor der Universität, Herrn Universitätsprofessor Bernhard Fügenschuh. Bitte um Ihre Grußworte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen, auch im Namen unserer Präsidentin Christina Hammer und unseres Intendanten Markus Hinterhäuser. Beide sind auch hier heute, was mich besonders freut. Und es freut mich auch, dass Helga Rabe-Stadler als langjährige Präsidentin der Salzburger Festspiele hier ist. Ich freue mich über das große Interesse und natürlich auch das zahlreiche Erscheinen zu diesem Thema. Wie die Idee ist eigentlich entstanden, als du deine Rektoratszeit im Oktober 24 begonnen hast und wir uns getroffen haben und wir gesagt haben, ja, wie kann man eigentlich Brücken bauen zwischen den zwei Qualitäten, die es in dieser Stadt gibt, nämlich die Stadt als Festspielstadt und die Stadt als Universitätsstadt. Und wir haben so herumgesponnen und haben gesagt, ja, vielleicht machen wir es einfach in Form einer Veranstaltung. Und da bot sich dann gleich das Projekt Festspielbezirk 2030 an. Und wie Sie wissen, ist bei diesem Projekt, der steht an erster Stelle, die Zukunftssicherung der zentralen kulturellen Infrastruktur dieses Landes. Dabei geht es neben den technischen Themen, nämlich der Komplettsanierung der Bühnentechnik, der Haustechnik und natürlich der Substanz, die völlig überaltert ist, um die Erweiterung und das Schaffen neuer Arbeitsplätze, weil die Anforderungen hier über die letzten 100 Jahre ja auch massiv gewachsen sind und der Arbeitsplatz derzeit völlig unzureichend ist. Und jetzt geht es darum, wo schafft man diesen Platz? Wir sind mitten im Welterbe. Also geht es nur sehr beschränkt nach oben, auf die Seiten geht es sowieso nicht, nach vorne auch nicht. Und daher ist klar, von Anfang an klar, wir werden diese lange Geschichte der Salzburgerinnen und Salzburger und der Stadt mit dem Mönchsberg auch fortführen müssen und damit den Berg nutzen. Also wir erweitern in den Berg hinein. Und deswegen freut es mich besonders, dass wir diese Veranstaltung heute hier auf der Bühne der Felsenreitschule machen können. Nicht nur eine besonders exklusive Möglichkeit hier, sondern vor allem auch sichtbar ein Ort, der früher Fels war. So wie das Bühnenhaus des großen Festspielhauses. Wir haben hier sehr viele Flächen, die vorher Fels waren. Und wenn wir jetzt später über Geologie hören, dann wird es hier einfach erfahrbar und sichtbar. Und das ist besonders schön hier in der Felsenreitschule. Wir werden dieses Phänomen des Mönchsbergs aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und als ich mich damit befasst habe, im Vorfeld noch intensiver befasst habe, ist es schon beachtlich, dass wir hier Konstanten haben, die über mehrere Jahrhunderte gehen. Den Berg, der natürlich sogar hunderttausende Jahre zurückreicht. Aber wir auch in der Baugeschichte der letzten 100 Jahre hier Konstanten sehen. Und eine Konstante ist tatsächlich, dass solche Projekte in der Stadt Salzburg meistens jahrzehntelang entwickelt werden, diskutiert werden, verschiedene Vorschläge, die alle wieder verworfen werden und dann aber letzten Endes es zur Realisierung einer Lösung kommt. Und vor diesem Hintergrund wünsche ich mir von der Veranstaltung und Ihnen, dass wir die Perspektiven nutzen, um einerseits die Diskussion über das Projekt zu versachlichen und auch den langen Kontext, in dem dieses Projekt entsteht, besser zu reflektieren. Ich danke der Universität und dir, lieber Bernhard, für diese Kooperation, allen Vortragenden, den Professoren und Professorinnen und den Studierenden, die hier alle sofort mit Eifer dabei waren und sofort gesagt haben, ja, das machen wir, da wollen wir auch mitmachen. Und ich wünsche uns jetzt eine schöne Veranstaltung. Danke.
Ja, lieber Lukas, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Gäste, Damen und Herren, wunderbar, dass Sie so zahlreich hier an diesem, ja doch, denke ich, sehr freudigen Miteinander gemeinsamen Projekt teilnehmen und erschienen sind. Der Grund, warum ich das mitbetrieben habe, war ganz einfach. Ich wollte unbedingt einmal auf der Bühne des Festspielhauses hier stehen und jetzt ist mir das gelungen, also Mission fulfilled. Ja. Na, also Luca, du warst etwas bescheiden, weil tatsächlich war es so, ja, eben wenn zwei Tiroler sich in Salzburg treffen, oder dann treffen sie sich eben auch gerne und unterhalten sich. Und durch dieses Projekt, dieses Bauens im Felsen damals ja kurz erwähnt, also ein wirklich großes, ein, denke ich, sehr, sehr wichtiges Projekt für diese Stadt, die ich in diesem über einem Jahr jetzt sehr schätzen und lieben gelernt habe und gerade diesen Fokus Richtung Festspiele so wahrgenommen habe. Gell? Und dann hast du gesagt, ja, dieses Projekt, das hat ja viele, viele Facetten. Was können wir denn da tun? Oder wie gehen wir denn da vor? Und dann habe ich natürlich als Geologe mich irgendwie schon einmal angesprochen gefühlt. Also ja, mitten im Fels zu stehen, ist immer für einen Geologen ein Highlight. Und das hat aber nicht nur diese Naturperspektive, sondern Bauen im Fels, Leben im Fels, hat natürlich eine unglaublich historische Perspektive. Und damit auch einhergehend diese emotionale, oder? Und so ist dieser erste Austausch zustande gekommen. Und das Faszinierende in solchen Settings ist ja immer, dass wir natürlich in unseren Funktionen schon irgendwelche lustigen Ideen ausklamüsern können, aber wir brauchen dann Leute, die dann real und wirklich andocken wollen. Und da bin ich wirklich auch sehr, sehr dankbar, dass das gelungen ist, dass die Universität Salzburg hier mit drei Forscherinnen aus diesen drei Disziplinen, das sind dann noch ein bisschen mehr geworden, oder man hat so Teams gebildet, dass die sich bereit erklärt haben, diesen Ball aufzunehmen. Und das war ja auf eurer Seite genau gleichermaßen, oder? Da war sehr, sehr viel Unterstützung dann gegeben. Und ich denke, das war hoffentlich auch ein freudvolles Miteinander. Das Ergebnis werden wir jetzt sehen. Ich glaube, das ist auch, ja, so haben wir uns jetzt schon unterhalten, macht Lust auf mehr Zusammenarbeit, mehr Gemeinsames, mehr Festspiel mit mehr eben ja, universitärem Zuspiel. Wenn das hier interdisziplinär heißt, dann würde ich schon auch meinen, dass das Typische gerade für eine Uni nämlich vor allem das Disziplinäre ist, oder? Also dieses Wissen, und ich glaube, das ist so ein Zuspieler in vielen, vielen Dingen, wo wir immer gerne mit Emotionen, mit Halbwissen, mit Gefühlen auch arbeiten, dass wir hier mal auf diese Wissensbasis zurückgehen, zurückkommen, schauen, was liegt jetzt eigentlich dahinter, was ist das wirklich, wo wir uns da bewegen, wo wir uns da befinden, wo wir täglich leben und damit umgehen und wie schaut es eigentlich historisch aus, um dem nachzugehen, oder das ist unsere Aufgabe und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes gemeinsames Miteinander. In dem Sinn auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass das gelungen ist für die tolle Kooperation und die Möglichkeit hier in diesem Ambiente das abzuhalten.
Vielen Dank. Als erstes geht es jetzt um den Mönchsberg als Naturraum. Der Mönchsberg ist ja ein wichtiger Zeuge der geologischen Vergangenheit Salzburgs. Seine Entstehung war ein dramatisches Ereignis, sagen Geologen. Und ich begrüße jetzt zum Gespräch, zum geologischen Gespräch über den Mönchsberg, Herrn Professor, Universitätsprofessor Christoph von Hacke. Er ist Leiter der Geologie an der Universität Salzburg und Herrn Associate Professor Dr. Bernhard Salcher, ebenfalls von der Universität Salzburg. Bitte. Herr Professor von Hacke, wie kann man sich denn die Entstehung des Mönchsbergs und des Mönchsberggesteins vorstellen? Einer der weltweit bekanntesten Reiseschriftsteller des 19. Jahrhunderts hat sich ja wenig schmeichelhaft über das Mönchsberggestein geäußert. Sie haben da ein interessantes Zitat gefunden. Könnten Sie das uns vorlesen und auch was dazu sagen und dann ein bisschen über die Entstehung des Mönchsbergs auch gleich erzählen?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also dieser Reiseschriftsteller Johann Georg Kohl hat Mitte des 19. Jahrhunderts formuliert. Salzburg ist aus zweierlei Steinarten aufgebaut, aus einer sehr schönen und einer ganz abscheulichen. Die schöne Art ist der berühmte Untersberger Marmor. Der garstige Stein aber ist die Nagelfluh. Dieser Stein ist ein widerliches Gemengsel von kleinen und großen Kieseln, die in einer harten Tonmasse sitzen. Und weiter, es sieht aus wie zusammengefrorenes Straßenpflaster. Kein Mensch wird ihn für eine architektonische Zierde der sonst allerdings so hübsch gebauten Stadt halten. Also es gibt Momente,
das ist das Mönchsberg-Konglomerat.
Ja. Und es gibt Momente, da denke ich, kann man dann schon über Geschmack streiten. Und was er natürlich unterschlagen hat, ist das andere wichtige für Salzburg, das andere wichtige Gestein, den Adneter Marmor. Unabhängig davon glaube ich, dass er sehr Unrecht hat, das Mönchsberg-Konglomerat als so ein hässliches Gestein anzusprechen. Es ist vielleicht auf den zweiten Blick schön. Es hat eine unglaubliche Schönheit dadurch, dass es uns die Geschichte erzählt von dem ganzen Schatz eigentlich vom ostalpinen Raum. Und es erlaubt uns den Blick in die wirklich dramatische Geschichte des Wechsels von Warm- und Kaltzeiten, von Glazial- und Interglazialzeiten. Und das Konglomerat ist entstanden als letzten Endes das Resultat von einem Flussdelta. Also man kann sich wirklich vorstellen, wir stehen hier im Herzen von einer Flussablagerung, was man auch sehr schön sieht an den Schrägschichtungen, die hier so schön angeleuchtet sind. Mhm.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, die Eiszeiten und die Warmzeiten. Die letzte große Eiszeit war vor ungefähr 25.000 Jahren mit dem Salzachgletscher hier. Gibt es irgendwo auf der Welt eine vergleichbare Situation, so wie sie vor 25.000 Jahren hier in Salzburg war? Haben Sie da Beispiele?
Ja, die gibt es natürlich und da haben wir auch Folien vorbereitet. Also das ist ein schönes Analogbeispiel aus Alaska, aus der Alaska Range. Wir sehen hier heute Vollvergletscherung, große Gletscherströme. So kann man sich das vorstellen vor 25.000 Jahren in den Alpen, nicht? Täler mit mehreren hundert Metern Eisbedeckung. Ja, unsere ganzen Haupttäler waren mit Eis bedeckt. Ja. Ganz ähnlich wie heute. Und wenn wir uns das nächste Bild anschauen, das ist der Malaspina-Gletscher, der sich von der Alaska Range Richtung Pazifischer Ozean ergießt, kann man sich das ähnlich mit Salzburg vor 25.000 Jahren oder in einem Hochglazial vorstellen. Etwa da, wo der untere blaue Pfeil endet, könnte man sich vorstellen, war die Stadt Salzburg, nicht? Und wenn wir sozusagen von Süden angeflogen wären, aus dem Salzachtal, dann würde uns dieser Blick vor 25.000 Jahren ergeben auf so einem riesigen Eisstrom, der sich ins Vorland Richtung Oberösterreich ergießt, ja, 30 Kilometer nach Norden. Ja, links sozusagen hier auf dem Bild oder im gelegen im Westen sozusagen der Mönchsberg, der Untersberg und rechts die Ozeangruppe. Ja. So kann man sich das in etwa vorstellen. Und Salzburg unter einem mehreren hundert Meter dicken Eispanzer verschluckt, unterm Eis liegend sozusagen der Mönchsberg.
Was auffällt jetzt bei dem Mönchsberggestein, Sie sehen das ja selber, wenn Sie einen Blick in die Arkaden werfen, ist diese Schrägschichtung. Wie kann man sich erklären, dass die entstanden ist? Die ist ja sehr typisch eigentlich für den Mönchsberg, für das Gestein.
Genau, ich habe vielleicht noch hier ganz, ja, wenn ich dazu vorkommen darf, die letzten von einem Interglazialzyklus zur heutigen Warmzeit vorbereitet. Man sieht sozusagen hier die Eisausdehnung vor letzten 100.000 Jahren. Wir sehen, dass die eigentlich oft viel, also die meiste Zeit viel größer war als heute. Also praktisch das Eis viel weiter war, als das heute ist in einer Warmzeit, wo wir faktisch kein Eis haben. Ja, wir sind im Alpenbogen von Nizza bis zu Wien und auch die gerade vor 25.000 Jahren sehen wir das Eis, das weit über die Alpen hinausgeht, bis über Salzburg hinaus. Wir sehen hier sozusagen die Eishöhe bei Hallein und im Salzachtal, der hohe Göll praktisch fast unter Eis, die Spitzen schauen nur heraus. Und jetzt auf Ihre Frage zurückkommend, wie kann man sich das mit Mönchsberg vorstellen? Wir sehen links oben eine Abbildung sozusagen des Festungsberges, des harten Kalkgestein des Festungsberges und links oben, und der wurde sozusagen schon in mehreren Glazialphasen richtig modelliert vom Eis, zusammengeschliffen, und in irgendeiner Eiszeit, wahrscheinlich war es die vorletzte Eiszeit, hat sich sozusagen im Bereich dieses heute Festungsberges ein See gebildet, in der Abschmelzphase, am Ende eines Glazialzyklus. Und dieser See, der wurde von einem Gletscherbach, links unten sieht man das, verfüllt. Und dieses Abschmelzen war ähnlich dramatisch mit dem Eis, wie das eigentlich heute ist. Das Eis ist rasch abgeschmolzen und dieser Damm, der diesen See aufgestaut hat, der ist verschwunden. Und der See ist ausgeflossen. Ja? Und die Schüttung in den See, das ist praktisch diese Schrägschüttung, die wir vorher uns angeschaut haben. Ja? Das ist praktisch ein Gletscherbach, der in einen See hineingegangen ist. Und wenn ein Bach in einen See hineingeht, dann verliert er das Geschiebe, es kullert hinab, es wird abgebremst, der Fluss, das Geschiebe wird verloren und sedimentiert in diesen See hinein. Der See ist dann ausgeflossen, weil der Damm, der Gletscher weg war, und übrig geblieben ist sozusagen ein vielleicht viel größerer ursprünglich Mönchsberg, ja, der ein viel größeres Gebiet bedeckt hat. Und dann ein Glazial später, wahrscheinlich vor 25.000 Jahren, wurde dieser Mönchsberg regelrecht modelliert, stromlinienförmig, und warum er überhaupt noch da ist heute, ist der Grund, weil der Festungsberg ein Härtling ist. Der hat verhindert sozusagen, dass der Gletscher, der aus dem Süden gekommen ist, ihn ganz wegräumt. Der hat ihn sozusagen geschützt. Und das ist übrig geblieben, und heute sehen wir das untere Bild, so schaut der Mönchsberg aus mit diesen Schrägschichtungen. Hier ein Bild aus dem Neutor sozusagen. Sieht man auch sehr schön die Schrägschichtungen, die eben diese Seefüllung. Wir stehen praktisch in einer alten Seefüllung. Während einer Kaltzeit. Und heute wird er sozusagen auch angenagt und erodiert und von der Salzach zum Beispiel.
Interessant, ja. Die Schrägschichtung haben wir schon gesehen, und das Gestein vom Mönchsberg ist ein sehr festes Gestein. Jetzt hat es aber andererseits immer wieder Bergstürze gegeben. Jetzt fragt man sich, wenn das Gestein so stabil ist, warum kommt es dann zu den Bergstürzen? Der dramatischste war ja da am 16. Juli 1669 mit über 200 Toten. Wie kann das passieren?
Also das ist eine sehr gute Frage, die natürlich auch sehr gut untersucht ist. Erstmal sehen wir, dass dieses Gestein unglaublich fest ist. Man kann da wirklich diese Arkaden rein modellieren und wird als Baustein natürlich auch deswegen schon so lange genutzt. Jetzt haben wir gerade gehört, dass diese Landschaft so sehr dynamisch und auch sehr vielfältig war, ähnlich wie in der heutigen Landschaft. Ne? Auf der einen Seite ist der Fluss und auf der anderen Seite ist dann eben die Talaue oder ein Berg. Und in dieser vielfältigen Landschaft sind auch sehr vielfältige Sedimente abgelagert worden. Also es gab diese Seesedimente, dieser berühmte Salzburger Seeton zum Beispiel, ist zeitgleich abgelagert worden wie das Mönchsberg-Konglomerat. Und diese unterschiedlichen Gesteine, die unterscheiden sich auch in der Mikrostruktur. Das Mönchsberg-Konglomerat ist dadurch, dass die Körner teilweise so groß sind, ein sehr poröses Gestein. Und die Hohlräume, die können dann nachher verfüllt werden. Und die werden verfüllt eigentlich mit Material, was aus den nördlichen Kalkalpen kommt. Also wir haben die ganzen Carbonate im Hinterland, und das sehr harte Wasser fließt dann durch den Bohrenraum und zementiert das so richtig. Und durch diese hohe Porosität gewinnt eigentlich dieses Mönchsberg-Konglomerat so an Stabilität. Und das ist relativ spektakulär, weil eigentlich, um aus einem Lockergestein ein Festgestein zu machen, braucht man viel Druck und erhöhte Temperaturen, und hier eben nicht. Das reicht eigentlich nur, dass es an der Oberfläche, nahe der Oberfläche von Wasser durchströmt wird und dann richtig zementiert.
Jetzt ist eben die Frage, wenn es so fest ist, wenn es durch das Wasser, das Kalk mitgeführt hat, richtig, wie Sie sagen, zementiert worden ist, fast wie Beton geworden ist, warum ist es doch zu den Bergstürzen gekommen?
Warum ist es zu den Bergstürzen gekommen? Das liegt an den an dem Entstehungsprozess in der, am Anfang, dass der, die Gletscher die Seiten von dem Mönchsberg weggeschliffen haben. Dadurch kommt es dann zu diesen übersteilten Kanten und dann können am Rand Klüfte entstehen, Entspannungsklüfte entstehen, die dann eben abreißen können. Und gleichzeitig liegen Teile von dem Mönchsberg-Konglomerat auch auf weicheren Schichten auf und dann kann es auch da reinsinken. Und dann kam natürlich noch eine, die Salzach dazu, die auch den Mönchsberg angeschliffen hat, abgeschliffen hat, diese Kanten versteilt und dann natürlich letzten Endes auch, dass der Mönchsberg als Schutzraum genutzt worden ist und die Kanten auch anthropogen, also menschgemacht, noch versteilt worden sind.
Also die Menschen haben, um den Mönchsberg weniger bezwingbar zu machen, den Mönchsberg noch steiler gemacht,
noch steiler gemacht und ihm damit so ein bisschen die Statik verändert.
Ja. Das ist jetzt sozusagen jetzt der Blick mit freiem Auge auf das Mönchsberggestein. Sie werfen ja auch einen Blick mit dem Mikroskop auf das Mönchsberggestein. Was ist da das Auffällige bei den Dünnschliffen, die Sie machen, die Frau Ostermann für Sie macht?
Ja, also wenn man Steine mikroskopiert, das erschließt sich einem eine komplett neue Welt in Wirklichkeit. Dann wird vielleicht auch, also ich bin mir sicher, wenn dieser Reiseschriftsteller Dünnschliffmikroskopie betrieben hätte, dann hätte er sich nicht zu dieser Aussage hinreißen lassen. Was wir machen, ist, wir schleifen das Gestein so dünn, dass wir es durchleuchten können und dann im Mikroskop anschauen. Und wirklich die Präparatorin Frau Ostermann hat sich da in sehr kurzer Zeit sehr viel Arbeit gemacht und hat dieses Dünnschliffe erzeugt. Und man sieht hier ein paar so Bilder, wie das Mönchsberg-Konglomerat im Mikroskop aussieht. Und es ist wirklich ein Schatz an Schönheit, den man da sieht. Man sieht diese ganze Vielfalt von den Komponenten, kann daraus ablesen, aus was dieses Konglomerat zusammengesetzt ist. Also die ganze Schönheit der Ostalpen steckt da eigentlich drin. Und dann kann man eben auch sehen, wie das Konglomerat über mehrere Phasen tatsächlich verkittet worden ist und zum Festgestein geworden ist. Und so kann man dann eigentlich blicken von der ganz frühen Zeit der Alpenentstehung oder sogar noch vor der Alpenentstehung, bei der Entstehung der Gesteine bis ins Heute.
Ich darf Ihnen auch für das Ende der Veranstaltung auch noch eine Überraschung ankündigen, die sich auf dieses Mönchsberggestein bezieht. Bleiben Sie gespannt. Auffällig ist ja auch, dass der Mönchsberg, das Gestein des Mönchsbergs gern für Bauwerke verwendet worden ist. Wahrscheinlich auch, weil es so fest ist.
Ja, also da ist der Mönchsberg natürlich in der ganz langen Tradition von Salzburg, ist schon wahrscheinlich in vorrömischer Zeit verwendet worden, ist in der Römerzeit sehr intensiv verwendet worden und die Blöcke, die sind so haltbar, dass sie dann auch oft noch später weiter verwendet worden sind. Und wenn man jetzt mit wachem Auge durch Salzburg geht, so wach muss das Auge tatsächlich gar nicht sein, dann sieht man dieses sehr schöne Gestein tatsächlich überall.
Ich danke Ihnen für Ihre interessanten Ausführungen und freue mich auf weitere spannende Beiträge von Ihnen in Zukunft.
Danke. Danke. Dankeschön.
Ich freue mich jetzt nach der Wissenschaft auf einen literarischen Blick auf den Mönchsberg und darauf, dass der bekannte Schauspieler Fritz Ecker uns einen Text lesen wird von Stefan Zweig, den Stefan Zweig extra für die Festspiele geschrieben hat, Die Stadt als Rahmen. Bemerkenswert ist auch noch, dass Herr Ecker genau dieses Jahr zum 33, also es ist 33 Jahre her, dass er das erste Mal hier auf der Bühne der Felsenreitschule gestanden ist. Eine Ehre, dass Sie wieder hier sind.
Ja. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist mir tatsächlich eine Ehre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich muss Ihnen sagen, ich spüre heute noch das Lampenfieber, das ich als junger Schauspieler gehabt habe, wie ich einen Dialog hier halten durfte mit Bruno Ganz. Er war ein Gott für uns. Für mich ist es heute noch. Coriolan war das übrigens, im zweiten Jahr von Peter Stein. Aber jetzt zu Stefan Zweig. Die Stadt als Rahmen. Steigt man von den Höhen des Geisbergs nieder zu Tal oder kommt man vom bayerischen Flachland? Blickt man nieder von den Höhen oder schaut man empor
aus der Tiefe, von allen Seiten, Süd und Nord und West und Ost, von nah und von fern. Immer sieht man zuerst das steinerne Schiff. Die Festung Hohensalzburg über dem grünen Gewoge der Landschaft. Fest geankert seit den Tagen der Römer. Eine 2000-jährige Trireme aus hellen Quadern fährt dieses Schiff durch die Zeit und steht doch ewig an gleicher Stelle. Bald den Bug, den scharfen, mit Mastturm und Wimpel dem Blicke blendend zugewandt, bald die Breitseite mit 100 Luken und Fenstern. Und um das leuchtende Schiff rauscht wie weißer Schaum inmitten einer grünen Flut die kleine uralte Stadt. Wäre nicht dies wuchtige Wahrzeichen der Hohen Salzburg über ihr, man wüsste nicht zu sagen, wo sie beginnt und endet. Denn sie löst sich lose auf in die Landschaft und die Landschaft geht unmerklich in sie ein. Das ist ihr besonderer Reiz. Alleen heben an mitten in Wiesen um ein uraltes Schloss und plötzlich werden sie Straßen und ihre Bäume erstarren zu Stein. Und andererseits blühen mitten im Weichbild weite Gärten auf, weiße Plätze brechen sich Raum. Die schweren Schutzmauern und Wälle teilen längst nicht mehr die Straßen herrisch vom Gefilde, sondern sind Schmuck nur und Zier, die Architektonik eines großen Gartens, der vom Fluss an Hügel aufsteigt. Überall ist die harte Linie gebrochen. Die Landschaft dringt mild in die Stadt und die Stadt wieder blättert sich fächerhaft aus in den Horizont der Wiesen und Berge. Diese Kunst des harmonischen Übergangs ist das Wunderbare und gleichzeitig das eminent Musikalische an Salzburg. Denn die schärfsten Gegensätze stehen Stirn wider Stirn in dieser Stadt. Sie in Stein und Stimmung tönend zu lösen, war ihr vorbehalten. Bergland und Flachland stoßen hier hart gegeneinander. Von Süden wirft sich das mächtigste Massiv Europas, die Alpen, in drohendem Sturz heran und gerade über dem Tal hält wie mit einem ungeheuren Ruck die gebäumte Felswelle plötzlich inne. Der Untersberg, das Watzmann-Massiv, der Göll, wie eine letzte hochstürmende felsende Wand stehen sie da. Aber sie stürzt nicht drohend in die Tiefe, sondern klingt aus mit ein paar kleinen, milden Hügeln im Flachland, das von hier weiter sich dehnt bis tief nach Deutschland hinein, eigentlich bis hin an das Meer. Immer steht diese Stadt in der Mitte. Sie kann ganz Nordstadt sein, mit umschneiten Bergen, kaltklarer, eiskühler Luft. Schlitten klingen hinaus in das weiße Land und von den Hügeln sausen die Skier herab. Und über Nacht wirft sich der Wind, ein föhniger Himmel blaut feucht und lau. Und sogleich wird sie Südstadt, mit italienischen Farben, funkelnd mit ihren weißen Häuserflächen und schwülem Geleucht. Alle Gegensätze hat sie so beieinander. Am Bahnhof, wo der Pariser Express und die Züge von Ost und West fremde Menschen herschütten, meint man in unserem Jahrhundert zu sein. Und 50 Schritte weit liegt ein stiller Kirchenplatz, unberührt seit 500 Jahren. Alte Höfe mit altem Gespind und Gerät, schlafendes Mittelalter. Immer aber lösen sich diese Gegensätze harmonisch auf. Vielleicht hat keine von allen deutschen Städten diese Kunst in gleich hohem Maße. Das Geheimnis ausgleichenden Übergangs, diese Lösung von Dissonanz in Harmonie, ist aber ein Geheimnis der Musik. Man muss nicht erst auf Mozarts Heimathaus hindeuten, um zu bekräftigen, wie eminent musikalisch sie wirkt. Und unnötig auch zu fragen, wer diese eigenartige architektonische Melodie schuf. Ob es die Erzbischöfe waren, die reichen und prunkfreudigen oder die italienischen Baumeister oder die Gunst der Zeit. Wie manche Menschen überschwebt eben auch manche Städte der Genius der Musik und gibt ihrer steinernen Hülle eine Schwingung, die jede Seele zum Tönen bringt. Von Anbeginn, von ihren ersten Fürsten schon, ward sie so zum Instrument gebaut, das festliche und heiteren Stunden Resonanz zu geben vermochte. Nicht zu Wehr und Krieg wurde sie wie die meisten deutschen Städte eng zusammengedrückt in einen Gürtel von Mauern. Immer war ihre Stimme, ihre Lunge raumfrei ins Weite. Plätze sind ihr gebaut für Umgänge und Prozessionen, Lustschlösser für Heiterkeit und Spiel, Kirchen mit wölbigen Räumen für Orgel und Gesang. Von allem Anfang an war ihr von prunkfreudigen, kunstwilligen Herren das Festhafte, das Spielfrohe wissend eingetan, das dann von diesem einen ihrer Menschen, von Mozart aus Stein und Linie, in Geist und Musik erhoben ward. In ihm hat sich die Form dieser Stadt gleichsam bildhaft gestaltet bis ins Ewige hinein. Mitten im Irdischen aber steht noch der unversehrte Rahmen, das verlassene Instrument, immer wieder bereit zu erklingen. Hier müssen nicht Kulissen aus Pappe und Leinwand mühsam herangeschoben werden, um theatralischen Schein zu erzeugen. Hier ist Gasse und Hof, Kirche und Landschaft selbst eine lebendige Kulisse und bewegter Rahmen. Und wenn festliches Spiel in ihr nun wieder beginnt, so wird nichts Fremdes gewaltsam der Stadt eingezwungen, sondern nur der in Stein eingegrabene Gedanke ihrer einstigen Herren und Gestalter wieder wahrhaft erfüllt und die eingefrorene Musik, die innere Melodik ihrer Gegenwart bewusst und aufrauschend wieder zum Tönen gebracht. Aus dem Salzburger Festspiel Almanach 1925.
Im zweiten wissenschaftlichen Block ist nun der Mönchsberg als Stadtraum Thema. Herr Universitätsprofessor Dr. Martin Knoll, Professor für europäische Regionalgeschichte und Dekan der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät, wird einen historischen Streifzug durch das Stadtleben in Salzburg mit den einschneidendsten Ereignissen präsentieren, von den frühesten Zeugnissen bis in die Gegenwart. Frau Professor Christina Andenhofer, Leiterin des Interdisziplinären Zentrums für Mittelalter und Frühneuzeit, ist leider erkrankt. Herr Professor Knoll wird auch Ihren Part übernehmen. Bitte auf die Bühne.
Ja, vielen Dank. Und als kleine Regieanweisung, so etwa bis zum dramatischen Mönchsbergsturz hören Sie die Gedanken von Christina Andenhofer danach meine. In unserem Streifzug durch die Geschichte des Mönchsberger als Stadtraum beleuchten wir Ereignisse, die den Mönchsberg und die Stadt Salzburg gemeinsam betreffen und auch die Beziehung Salzburgs zum Mönchsberg gestalteten. Und wir beginnen nicht bei den Anfängen, wir beginnen im Mittelalter. Die zentrale Rolle der Stadtberge als Gründungsmotive für die Stadt Salzburg lässt sich bereits in der Vita des heiligen Ruperts erkennen. Dort lesen wir, dass die Lage zwischen den Bergen ein ausschlaggebendes Argument für die Errichtung des Bischofssitzes war. Ich zitiere in der deutschen Übersetzung. Diesen Ort erachtete der Diener Gottes für geeignet, um dort einen Bischofssitz einzurichten, da er zwischen Bergen fernab vom Trubel der Bevölkerung lag. Zitat Ende. Auch wenn es hier eher um die ruhige Lage geht, die dadurch bedingt sei, so zeigt sich doch in dieser heiligen Vita die Bedeutung von Bergen im Sinne kleinerer Erhöhungen, wie eben der Stadtberge für die Gründung von Siedlungen im Mittelalter. Berge stellten hier keineswegs ein Hindernis dar, sondern sie boten Schutz und sind daher siedlungsgeschichtlich wichtige Gegebenheiten. Ab dem Frühmittelalter und der Gründung von St. Peter ist der Mönchsberg zunächst eng mit dem religiösen und dem klösterlichen Leben verbunden. Die frühe Nutzung des Mönchsbergs zeigt sich auch in den sogenannten Katakomben. Der Begriff ist nicht ganz korrekt. Es gibt aus archäologischer Sicht kein Argument dafür, dass diese sogenannten Katakomben frühchristliche Kultplätze waren. Eher könnte man von einem Eremitorium sprechen, also einem religiösen Rückzugsort, wo die obere Maximuskapelle von München als zeitweiliger Aufenthalt zu Gebet und Buße genutzt wurde. Auch hier wiederholt sich, wie in der Ruperts Vita, somit die Idee des Bergs als Rückzugsmöglichkeit für ein kontemplatives, religiöses Leben. Der 1987 entstandene Komplex von St. Peter lag zunächst eng an der Mönchsbergwand. Das erwies sich aber als bald problematisch, da die Klostergebäude von Steinschlag bedroht waren. Erzbischof Konrad I. verlegte daher 1110 die Quartiere der Mönche in die von den Mauern umgebenen Gebäude in der Nähe seines Wohnsitzes. Früh tritt aber auch die Stadt gemeinsam mit St. Peter als Akteurin hervor, um den Berg im wirtschaftlichen Sinne, für wirtschaftliche Belange als Stadtraum zu nutzen und zu erschließen. Und hier natürlich ganz prominent der Bau des Almkanalstollens, der eben 1136 seinen Ausgang nimmt und in einem System mündet. Sie haben sicher diesen Plan schon mal gesehen, das sehr ausdifferenziert ist. Es sollte Wasser aus dem Hinterland durch den Mönchsbergstollen leiten. 1143 wurde der 370 Meter lange Stiftsarm fertiggestellt. 1286 wurde dann der eigentliche Almkanal als 5 Kilometer langer Durchstich zur Königssee-Arche begonnen. 1335 erhielten dann auch die Bürger die Erlaubnis für einen eigenen Kanal. Das Wasser wurde zum damaligen Bürgerspital geleitet, parallel zum Neutor durch den Mönchsberg. Am weiteren Kanalverlauf siedelten sich Gewerbetreibende an, die das Wasser dann wirtschaftlich nutzten. Es wurde auch ein Bad unterhalten und die Mühle betrieben. Auch hier ein Zitat. Neben dem Stiftsarmstollen wurde auch der weniger bekannte Brunnstollen angelegt, der durch ein Dokument vom Herbst 1550 belegt ist. Unter Herzog Ernst von Bayern kam es zur Reinigung des Brunnenwassers, das erstmals zur Versorgung des bischöflichen Hofes auch hier genutzt wurde. Und dieses Quellenzitat belegt, dass man das Wasser dafür damals durch einen Sandkasten leitete, also ein Filtrationsverfahren anwendete und damit ganz zu diesem Gesamtbild beiträgt, das wir vom Almkanalsystem haben, dass wir hier es tatsächlich mit Pionierarbeiten des europäischen Wasserbaus zu tun hatten. Ein System, das der Energieversorgung, Energieerzeugung, der Wasserversorgung und auch als Entwässerungssystem diente. Aber kommen wir zum nächsten Aspekt der Befestigung. Die Bedeutung des Mönchsbergs als Befestigung mit Türmen ausgerüstet für die Stadt. Diese Türme werden dann auch schon im Stadtrecht von 1368 erwähnt, wo es heißt, ich zitiere hier die Übertragung nach Dobsch und Hoffmann: Zu den Aufgaben der Bürger zählte es, die vier Türme auf dem Mönchsberg und alle Stadttore in Verteidigungsbereitschaft zu haben. Die anfallenden Baukosten sollten aus dem dafür gewidmeten Ungeld einer städtischen Maut bestritten werden. Hier haben wir eine historische Karte dieser Türme. Der Abtsturm und der sogenannte Rote Turm schützten gefährdete Stellen vermutlich bereits seit 1280. Durch das ganze Mittelalter hindurch und bis in die frühe Neuzeit hinein war der Mönchsberg somit als Stadtraum genutzt worden, wobei er vor allem Schutzfunktion hatte. Er hatte diese Befestigungen, er spielte eine Rolle als Ort der Kontemplation, insbesondere für die Klostergemeinschaft und im europäischen Kontext. Einzigartig ist tatsächlich diese Erschließung des Mönchsbergs durch dieses Almkanalsystem, womit er Teil der mittelalterlichen städtischen Infrastruktur wurde. Diese, wenn Sie so wollen, lange Erfolgsgeschichte der Koexistenz erfuhr, und das ist heute schon angesprochen, eine dramatische Zäsur mit dem Bergsturz vom 16. Juli 1669. Der Berg wurde zur schicksalhaften Bedrohung. 220 Menschen, das ist heute schon angesprochen worden, starben bei diesem Unglück. Das dicht bebaute Gebiet in der Gstettengasse war betroffen, darunter auch das Priesterseminar. Wir sehen hier in diesem Stich von Lukas Schnitzer eben auch dieses Detail angedeutet, quasi diese Absturzzone. Man geht von einem Schuttkegel von rund 100.000 Kubikmeter aus. Zeitgenössische Berichte stammten ganz stark auch von Klerikern, und das mag auch dazu beigetragen haben, dass man das Unglück eben oft auch als Strafe Gottes interpretierte. Wir haben Flugschriften aus der Zeit, die über das Unglück berichten. Hier ist ein Zitat aus ein solches Flugblatt berichtet, das Zitat: Der Berg, davon dieses Unglück entstanden ist, nicht von oben herab, sondern aus der Mitte heraus gebrochen. Das heißt, dieser Sturz, das ist ja auch schon ein bisschen angedeutet worden, dieses aus der Mitte herausbrechen, also soweit ich euch richtig verstanden habe, dieses Herausbrechen war wohl durch mehrere Faktoren begünstigt worden, auch einen regenreichen Sommer und eine Entstehung vertikaler Spalten, aber da lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Zudem hatten die Bewohner der Gstettengasse ihren Wohnraum durch Hohlraumbauten im Fels auch vergrößert. Man hat Konsequenzen aus diesem Bergsturz gezogen. Es wurden auch Maßnahmen zur Kontrolle des Berges zunächst mal vorgeschlagen und dann länger diskutiert. Auch das als Salzburger Spezifikum ist heute schon mal angesprochen. Also man hat dann 100 Jahre später, 1778, tatsächlich die Bergputzer institutionalisiert. Und damit natürlich auch einen Berufsstand hier eingerichtet. Sie haben die alle sicher schon bei der Arbeit beobachten können. Die Bergputzer klopfen lockeres Gestein ab und hängen dabei an langen Seilen. Sieht spektakulär aus. Es ist ein besonderer Beruf mit seinen spezifischen Risiken. Und tatsächlich ist das etwas, was auch bis heute, finde ich, ein Stück weit auch beeindruckt. 1954 konnten Sie diesen Zeitungsartikel lesen. Ich zitiere: Seit diesen Tagen sind die Salzburger Bergputzer alljährlich in den Sommermonaten damit beschäftigt, vom Kapuziner- oder Mönchsberg lockeres Gestein abzuklopfen. Und so beschäftigt kann sie der Fremde beobachten, wie sie in schwindelnder Höhe an langen Seilen pendeln. In ganz Europa, so wird dem Reporter versichert, sind sie die einzigen Bergputzer, die in einer Stadt arbeiten. Zitat Ende. Ich finde auch das ein sehr schönes Bild dieser doch stolzen Berufsgruppe. Damit hat der Mönchsberg als Stadtraum zur Entstehung eines eben auch relativ einzigartigen Berufsbilds hier geführt, das zu den Besonderheiten Salzburgs seit nunmehr gut 250 Jahren zählt und damit eben auch ein Moment dieser kreativen Auseinandersetzung mit diesem Berg darstellt. Christina Antnofer hat in ihrem Text genau diesen Zäsurcharakter des Bergsturzes erwähnt. Ich möchte einen weniger dramatisch, aber doch auch eine Zäsur ansprechen, ebenfalls das praktisch zeitnahe 17. Jahrhundert, spätes 17. Jahrhundert. Und was ich damit meine, ist tatsächlich, wir stehen hier, der 1695 abgeschlossene Bau der Sommerreitschule, wie sie damals hieß. Die Entscheidung, hier Arkaden als Zuschauerränge in den Berg zu arbeiten, das scheint mir schon ein bisschen, eine Zäsur zu sein in diesem Sinne, dass hier der Berg in einem engeren Sinne für Kultur genutzt wird und dann eben damit eine Tradition begründet wird, die über eine spätere Nachnutzung, Freilichtbühne, schließlich der schrittweise witterungsunabhängige Ausbau bis heute andauert. Wenig weiter oben steht die Edmundsburg, ein Bau, der in etwa zur selben Zeit entstanden ist wie die Sommerreitschule. Da, zu diesem Bau wäre zu sagen, dass die spätere Nutzung als Universitätsstandort nach der Wiederbegründung der Uni im 20. Jahrhundert auch die Uni zum Mönchsberg-Anrainer gemacht hat und einmal mehr dort oben zum direkten Nachbarn der Festspiele. Auch das Sigmundstor oder Neutor stellt eine Zäsur in der Salzburger Stadtentwicklung dar. Geradezu einen Durchbruch, wenn Sie mir das Wortspiel erlauben. Basierend auf älteren Plänen wollte Fürsterzbischof Sigismund von Schrattenbach den Mönchsberg an seiner schmalsten Stelle, und das war im Bereich des Hofstallsteinbruchs, Richtung Riedenburg durchschneiden, um quasi hier diese Verbindung zu schaffen. Also hier war geplant ein kompletter Durchschnitt. Das ist am Einspruch der Landschaft gescheitert. Realisiert wurde aber ein 131 Meter langer Tunnel. Die Entstehungskosten des Durchbruchs waren übrigens weit geringer als die Gestaltung dann der Portale durch die Gebrüder Hagenauer. T. Saxa, Locuuntur, von dir, mächtiger Fürsterzbischof, künden die Steine. Der Bau wurde dann, hier eine Ansicht von der Riedenburg-Seite, der Bau wurde dann später, der Tunnel wurde mehrfach erweitert, unter anderem dann für die Straßenbahn. Die Pläne zwischen Kapitelplatz und Nonntal, einen zweiten Durchbruch durch das Bergmassiv zu führen, scheiterten 1907 am Widerstand Erzherzog Franz Ferdinands. Nähern wir uns dem Mönchsberg im 19. Jahrhundert, das Salzburg des 19. Jahrhunderts entdeckt den Mönchsberg als landschaftliches Juwel, genauer die bürgerliche Gesellschaft Salzburgs, aber auch der damals so richtig in die Gänge kommenden Tourismus, die Besucher, die Reisenden, auch diese entdecken die Schönheit der Stadtberge. Der Mönchsberg wird zum Beispiel zur Bühne für Manifestationen bürgerlicher Kultur und bürgerlichen Selbstverständnisses. Große Fahnen- und Gesangsfeste lockten tausende Menschen an. Dieses Bild hier aus dem Jahr 1853 zeigt ein Sängerfest der Salzburger Liedertafel. Der Künstler, der für dieses Bild hier verantwortlich zeichnet, für dieses Mönchsberg-Gemälde, Josef Mayburger, er steht für zweierlei. Er steht zum einen für die landschaftsästhetische Aneignung, aber auch für die gesellschaftliche Öffnung der Stadtberge. Mayburger initiierte 1863 die Gründung des Stadtverschönerungskomitees, der Vorgänger des Stadtvereins. Und dieses Komitee setzte sich nicht zuletzt auch zur Förderung des Tourismus dafür ein, die Stadtberge, wie es damals in einer Zeitungsmeldung hieß, zugänglicher und genießbarer zu machen. Eine wichtige Voraussetzung dafür war die Aufhebung des fortifikatorischen Bauverbots 1860. Und so kam es dann eben auch zum Ausbau touristischer Infrastruktur von Wegen und anderem mehr. Und solche Wege mussten dann natürlich eben auch entsprechend in Schuss gehalten werden. Auch das Wirken eines Salzburger Bürgermeisters der Zeit, nämlich Heinrich Ritter von Mertens, steht sowohl für Tourismusentwicklung und Infrastrukturausbau und gleichermaßen auch er hat mit der Öffnung des Mönchsbergs zu tun und mit der Zugänglichmachung. Sein Name steht für den Durchbruch des sogenannten Bürgermeisterlochs. Die Scharte zwischen Mönchsberg und Festungsberg, die war ja eigentlich und wurde auch Jahrhunderte so genutzt, ein idealer Übergang. Und diese Scharte und dieser Durchgang wurde aber unter Paris Lodron, unter Erweiterung der Festungsanlagen, durch eine Wehrmauer blockiert. Es wurde verschlossen. Dieser Übergang war nicht mehr länger gegeben. Und diese Blockade wurde dann eben durch den Durchbruch des Bürgermeisterlochs als Passage wieder gangbar gemacht, dem Vernehmen nach eifrig genutzt durch Heinrich von Mertens selbst, der nämlich im Nonntal wohnte. Die Freiburg mit EY. Der Mönchsberg verfügt über eine jahrhundertealte Bebauung mit Schlösschen und Villen. Ein Bau leuchtet den Mönchsberg als bürgerliche Lebenswelt des 19. Jahrhunderts wohl besonders gut aus. Der Kaufmann, Privatier und Fotokünstler Karl von Frey erwarb 1862 das Anwesen um den von uns schon vorher benannten mittelalterlichen Roten Turm. Und er baute dieses Anwesen dann er ließ diese Gebäudesubstanz so ganz im historistischen Zeitgeist im Stil einer gotischen Burg erweitern und ausbauen. Und er nannte das Ensemble dann Freiburg und er inszenierte sich selbst auch in einer historisierenden Urkunde als Burgherr. Dieses Historisierende ist Teil dieses faszinierenden Changieren des Umgangs mit dem Geisberg im 19. Jahrhundert, des Mönchsberg im 19. Jahrhundert. Denn der war und ist geprägt durch ein Nebeneinander von historisch gewachsenem, technologischer Innovation, historisierender Fassade und gleichermaßen Moderne. 1874-75 wurde auf dem Mönchsberg der erste große Wasserspeicher angelegt, 1933 der erste Rundfunksender und 1890 der 1890 eröffnete Mönchsbergaufzug, der ging damals mit einem besonderen Modernitätsversprechen einher, nämlich mit dem der Elektrizität. Das war quasi damals der letzte Schrei technologisch und dass man hier dieses Elektrizität als Fortschrittsversprechen so in den Vordergrund gestellt hat, war nicht zufällig, denn sein Initiator, der Bankier Karl Leitner, war auch der Betreiber der ersten elektrischen Kraftstation in der Stadt Salzburg. Die war im Rückgebäude des heutigen Hotel Bristol angesiedelt, das übrigens damals Elektrizitätshotel hieß. Ja, das nannte man so, um das auch herzuzeigen. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, das wissen Sie, und da wird Herr Krepatsch auch noch darauf eingehen, wurde dann ein Aufzug im Berg angelegt. Während des Zweiten Weltkriegs trieb man unter Einsatz von Zwangsarbeitern Kavernen als Luftschutzbunker in die Stadtberge, also auch in den Mönchsberg, nicht umgesetzt wurden NS-Planungen eines Wehrkreiskommandogebäudes auf dem Mönchsberg. Und hier halte ich mich kurz. Die Planungs- und Baugeschichte, und das ist heute auch schon angeklungen, der Festspielgebäude, die Handschrift eines Clemens Holzmeister. Und all das war und ist bereits immer von einem Bauen am, mit dem und im Berg geprägt. Also wir können es hier, wir können es quasi überall verfolgen. Die Integration der Sommerreitschule oder heutigen Felsenreitschule, der Winterschule, der Winterreitschule, aber auch das 1953 bis 1960 errichtete große Festspielhaus, für das die Fassade des Hofmarstalls abgetragen wurde und 50.000 Kubikmeter Mönchsberggestein bewegt wurden, seien hier als kurze Andeutungen genügend. Mit der Baugeschichte der Festspiele war auch die Anlage der Kavernen als Parkgaragen verbunden. Die Eröffnung, wie Sie hier lesen können, von den Salzburger Nachrichten, launig begleitet, fand in Anwesenheit von Bundespräsident Rudolf Kirchschläger statt. Bürgermeister Heinrich Seifenauer lobte, dass die für das Stadtbild und die Landschaft so schonende Lösung. Gleichwohl markiert das Projekt auch den Zenit des hier wie andernorts so wirkungsmächtigen Paradigmas der autogerechten Stadt. Und jetzt erlauben Sie mir abschließend einen Sprung zurück ins 17. Jahrhundert, bitte. Diesen Stich kennen Sie schon, der Stich, der den Mönchsbergsturz zeigte, ist nämlich ein Recycling eines älteren Stichs, der ein paar Jahrzehnte vorher schon in der berühmten Merian-Topographie abgebildet war. Und in diesem Stich ist auch, sehen Sie links, der Mönchsberg. Und dieser Stich hat eine Vogelschau. Und dieser Stich hat auch eine Legende. Und wenn man dann da schaut, Buchstabe N ist für den Mönchsberg, wenn man dann da schaut, was den Mönchsberg so auszeichnet, dann steht hier, der Mönchsberg sei, Zitat, von Natur und Arbeit auswärts herum gech und abgeschnitten. Also gach, gelings, abgeschnitten durch Natur und Arbeit. Und diese Charakteristik scheint mir zeitlos. Seine schroffe, seine eigenwillige, aber auch seine einladende Art verdankt der Berg dem steten Zusammenwirken von Natur und menschlicher Gesellschaft. Dankeschön.
Danke für die detaillierten Ausführungen. In der folgenden Viertelstunde ist der Fokus ganz auf den Festspielbezirk gerichtet, der Mönchsberg als Kulturraum. Wie ist der Festspielbezirk entstanden? Welche Projekte wurden verwirklicht? Welche, auch Visionären wie das Guggenheim-Museum, verworfen? Herr Magister Lukas Grepertz wird Rückblicke und Ausblicke geben. Bitte.
Ja, herzlichen Dank. Und dieser Vortrag ist jetzt ohne wissenschaftlichen Anspruch, aber dafür eben dieser Blick, was entwickeln wir in der Tradition, die wir jetzt gerade gehört haben. Und als erstes ist bei mir jetzt hängen geblieben der heilige Rupert, nämlich Tumulto Semotum, also fern des Trubels. Und ich habe mir dabei gedacht, zum Glück lebt er nicht in dieser Zeit, sonst hätte er nämlich Salzburg nicht ausgewählt als seinen Lebensraum. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu den Projekten, über die ich jetzt sprechen werde, nämlich der letzten 100 Jahre und etwas darüber hinaus, weil ich habe es ja bei meiner Einführung schon kurz ausgeführt. Wenn man sich anschaut, wie viele Projekte, wie viele Wettbewerbe, wie viele Wettbewerbssieger mit visionären Ideen und visionären Entwürfen hier eingeladen wurden und ausgelobt wurden und wie wenig davon gebaut wurde, dann ist das schon erstaunlich. Und als Zugereister ist etwas, was mir an anderer Stelle noch so nicht untergekommen ist. Aber man kann es auch anders sehen. Im Endeffekt sind alle diese Beispiele, die ich Ihnen jetzt bringen werde, die nicht gebaut sind, weil die sehen Sie nämlich im historischen Rückblick natürlich nicht, auch wesentliche Entwicklungen, um tatsächlich das Salzburg, das es jetzt ist, und das Salzburg, das es sein wird, erst zu ermöglichen. Und zwar ist für mich dieses Thema des Kulturraums, hat zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist die, dass der Berg die Möglichkeit und die Einladung ausspricht, Kultur zu veranstalten, Kultur zu ermöglichen, also entsprechende Infrastruktur zu bauen. Aber der Kulturraum hat für mich auch den zweiten Aspekt, nämlich der Baukultur, die auch ein wesentlicher Aspekt des kulturellen Lebens ist. Und wenn man sich diese Geschichte des Bauens am, im und mit dem Mönsberg anschaut, dann fällt einem auch auf, dass es im Endeffekt immer um diese Aspekte geht. Das Bauen auf dem Berg selbst, das Bauen in den Berg hinein und das Bauen am Berg. Die Festspiele selbst sind eigentlich auch aus einer vorhergehenden Idee, nämlich eines Mozart-Festspielhauses entstanden. Es gab ja 1890 den Entwurf des Mozart-Festspielhauses am Mönchsberg von Fellner und Helmer, das nie gebaut wurde, aber zweimal versucht wurde, entsprechend zu realisieren. Ich habe Ihnen ein anderes Beispiel mitgebracht aus 1950 von Clemens Holzmeister. Es gab nämlich die Idee, die erste internationale Musikolympiade parallel zu den Festspielen zu veranstalten. Und dafür gab es ein Vorprojekt. Also das war kein Wettbewerb, das war auch wirklich eine visionäre Idee, an Mönsberg ein gigantomanisches Gebäude zu bauen für 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das nie verwirklicht wurde. Übrigens, hier unten rechts sieht man die Edmundsburg im Vergleich zu dem Gebäude, das dort eventuell errichtet werden hätte können. Ein ganz spannendes Projekt ist nämlich eines der ersten Projekte im Berg von Gerhard Gasenauer, dem visionären Architekturmeister von 1971. Und das ist eigentlich die Zeit, seit der diskutiert wird, wie man auch bildende Kunst am Mönchsberg, im Mönchsberg realisieren kann. Und zwar war das die Projektskizze für ein Kunstzentrum im Berg. Hier nimmt er sehr diese Kavernenentwicklung und eine sehr organische Entwicklung mit auf. Was mir aufgefallen ist, das war geplant, mit Zugang zu den Festspielhäusern. Aus dem Toscanini-Hof hätte der Eingang stattfinden sollen, auch so schneckenförmig in einer Variante, in einer anderen Variante eher wie Organe. Und was Sie hier drinnen sehen, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, am oberen Rand sehen Sie so fast einen Kreis, einen Halbkreis, da steht Anlieferung. Weil selbstverständlich haben diese Gebäude, und ich komme noch zu anderen Gebäuden, immer eine Anlieferung im Berg gebraucht. Und Sie werden sich nicht wundern, dass ich das so thematisiere, weil das ja auch ein Aspekt ist in unserem Projekt, der ganz zentral ist. Ein weiterer wirklicher Wettbewerb war die Erweiterung des Café Winkler und der Bau eines Panoramaaufzugs von Alvaro Sisa Vieira, Pritzker-Preisträger, einer der ganz, ganz großen Architekten, 1987. Auch dieser Entwurf und auch dieser Wettbewerbsentwurf wurde nicht gebaut. Er hätte bestanden aus dieser Verbindung, Sie sehen es hier in der Skizze, in der gezeichneten, fast ein bisschen ähnlich wie das jetzige Museum der Moderne, oben ein Gebäude, ein niedriges, als Erweiterungsbau verbunden mit dem Mönchsberg-Aufzug an dem Standort des ersten elektrischen Aufzugs. Auch das ist, glaube ich, eine schöne Parallele zu dieser Zeit, wenn man denkt, 1890 die elektrische Energie, elektrische Mobilität. Und heute setzen wir auch genau auf diese elektrische Mobilität in der Automobilbranche. Sicher der prägendste und das visionärste Projekt, das in Salzburg nie gebaut wurde, war auch das ein Wettbewerbssiegerprojekt. Das Museum im Mönchsberg von Hans Hollein, dem einzigen österreichischen Pritzker-Preisträger. Und der Pritzker-Preis ist ja sowas wie der Nobelpreis für Architektur. Und wenn man sich mit dem Projekt beschäftigt, dann sieht man schon, welche Fantasie und auch welche Kraft in dem Projekt die Leute fasziniert hat und insbesondere die damalige Führung des Guggenheim, der Guggenheim Foundation, die so hinter dem Projekt stand und dieses Projekt als eines der visionärsten und interessantesten Projekte der zeitgenössischen Architektur zu dieser Zeit empfunden hat und deswegen sich 5 Jahre lang hinhalten hat lassen, bis eventuell eine politische Entscheidung getroffen worden wäre und erst danach, als klar war, okay, die wird nie kommen, sich von Salzburg abgewandt haben und entschieden haben, in Bilbao das Guggenheim zu bauen, das Guggenheim-Museum, der Frank Gehry-Bau, der, wo wir jetzt in Europa und weltweit vom Bilbao-Effekt sprechen, nämlich dieses Museum hat eine ganze Region entwickelt. Jetzt sagen viele, ja, okay, brauchen wir in Salzburg nicht, wir sind sowieso schon genug besucht. Aber ich glaube, dass uns durch diesen Verzicht auf so ein Projekt auch ein ganz großartiger, ein weiterer Aspekt des kulturellen Lebens in dieser Stadt abhanden gekommen ist. Hier 2 Skizzen. Auch hier links sehen Sie ganz hinten oben im Bild einen Fahrweg, eine Schleife, wo LKWs entsprechende Kunstwerke anliefern hätten können. Dahinter ein Riegel für Depots. Und dieses Projekt war wirklich visionär, auch in dem Sinne, dass es den gesamten Mönchsberg ausgenutzt hat und aus dem Bürgerspital bis rauf zum jetzigen Museum der Moderne sich dieses Museum erstreckt hätte. Das erkennt man am besten rechts in dem Schnitt, wo einerseits der Lichtkegel nach unten führt und andererseits auch der größere Kegel mit der Kuppel oben als großer Ausstellungsraum gedient hätte. Nächstes Projekt, nicht realisiert. Ein weiterer Wettbewerbssieger ist der Panoramaaufzug von 2003 von Delugan Meisel. Aber alles das hat immerhin dazu geführt, dass wir ein Museum der Moderne in 2004 aus einem Wettbewerb aus 1998 fertiggestellt bekommen haben, das von den Architekten Friedrich Hoff und Zwink gebaut wurde und entworfen wurde. Jetzt komme ich auf den Festspielbezirk zu sprechen. Wir haben viel über Nicht-Gebautes und Gebautes. Da ist jetzt ganz viel Gebautes dabei. Und ich darf einmal nochmal auf diese Karte mit den verschiedenen Entstehungszeiten der Gebäudeteile des Festspielbezirks eingehen. Sie sehen hier den kompletten Festspielbezirk aus der Vogelperspektive. Alle Teile, die pink sind, das sehen Sie links unter der Edmundsburg, hier die Felsenreitschule und dazu recht winklig dazu liegend den Karl-Böhm-Saal. Aber auch 2 kleine Teile, nämlich ganz rechts zum Karajan-Platz, sehen Sie noch den historischen Teil des unteren Pausenfoyers. Das sind die wenigen Teile, die vom ehemaligen fürsterzbischöflichen Marstall, den Hofstallungen, übrig geblieben ist. Der Rest wurde hier beim Bau des großen Hauses in den 50er Jahren, Eröffnung 1960, niedergerissen. Und was jetzt historisierend wieder aufgebaut wurde in den 60er Jahren, ist also gar nicht wirklich historische Substanz, sondern neue Substanz hinter den Konglomeratplatten, liegen Betonsäulen, unter anderem hier im unteren Pausenfoyer. Auf der Seite zum Toscanini-Hof, im Toscanini-Platz, ist das damalige, das erste Festspielhaus in 37, 38 gebaut. Und das jetzt, das ist der gelbe Bereich, 2006 neu eröffnete Haus für Mozart. Als das Haus für Mozart gebaut wurde, wurde der komplette Publikumsbereich neu gebaut. Aber der Bühnenturm, den Sie da noch in Orange sehen, der ist tatsächlich aus den 30er Jahren. Und daher ist es auch so notwendig, diese Substanz dringend zu sanieren. Ich habe Ihnen auch Fotos mitgebracht, die einerseits oben links den Bau des großen Festspielhauses zeigen mit den entsprechenden skarpierten Bergen, den abgetragenen Berg. Sie sehen rechts oben den Bau des kleinen Festspielhauses in den 30er Jahren, unten links Toscanini selbst, der Mann rechts mit Hut, der die Baustelle besucht hat, dahinter der damalige Landeshauptmann Rehl, der das Projekt erst ermöglicht hat, indem sein Geburtshaus, das man hier noch stehen sieht, in dem Foto rechts oben, dadurch beseitigen hat lassen. Und unten in der Mitte rechts sieht man die Baustelle des großen Festspielhauses und man erkennt dahinter den abgetragenen Berg. Jetzt denken sich viele beim Projekt Festspielbezirk 2030, wir kennen ja die Festspielhäuser und auch wenn Sie hier hereinkommen, sehen Sie jetzt nicht unmittelbar, warum braucht es eigentlich so eine riesige Sanierung. Dabei, das habe ich noch als Foto mitgebracht, sehen Sie auch, dass diese Häuser ja das ganze Jahr über bespielt werden von Dutzenden Kulturveranstalterinnen und Veranstaltern in allen Bereichen der Kultur. Also es ist wie ein breiter Fächer an Kunst und Kultur, von Volkskultur über klassische Kultur, die Festspiele, bis hin zu populärkulturellen Ereignissen. Was man nicht sieht, ist hinter den Kulissen. Links 2018, das hat man sehr wohl gesehen und auch gespürt, diejenigen, die in der Veranstaltung waren, das war ein Solistenkonzert während der Festspiele von Grigori Sokolov. Hier sieht man, dass es mitten in der Vorstellung reingeregnet hat. Und das waren nicht kleine Tropfen, sondern wenn Sie auf die Lampe oben ganz am Rand des Fotos schauen, da rinnt es wie eine Dusche rein. Und das war der Moment, wo wir als Direktorium gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt dringend den Bedarf erheben, was muss alles hier gemacht werden und warum und in welcher Dimension brauchen wir eine Generalsanierung der Festspielhäuser. Und da geht es um die Technik, die ausschaut wie aus einem technischen Museum. Es geht um Dächer, aber es geht vor allem, und das sehen Sie hier unten rechts, es geht vor allem auch um Platz, das sind unsere Schlossereien. Diese Werkstätten sind gebaut für den Bedarf aus 1960. 1960 war aber das Programm noch kleiner als das Programm, das wir dann modifiziert haben. Auf ein Drittel verkleinert während der Pandemie, im Pandemiesommer 2020 durchgeführt haben. Das heißt, wir sind dreimal mehr Programm bieten wir an. Auch die komplette Form der Architektur auf der Bühne des Kulissenbaus hat sich geändert. Also kurzum, hier braucht es dringend mehr Platz. Es braucht auch viel mehr Platz für Künstlerinnen und Künstler, die Garderoben brauchen. Dasselbe in der Bühnentechnik, in den weiteren Garderoben, in den Werkstätten etc. So, was wird jetzt gemacht? Ab Herbst 2026, also diesen Jahres, soll der Kavernenbau starten aus dem, das zeige ich Ihnen gleich in einer Animation, aus dem Neutor wird in den Berg hinein gefräst. Heutzutage muss man nur mehr fräsen. Das Konglomerat eignet sich sehr gut, um diese Kavernen zu bauen. Reingefräst und dahinter in einem Haus im Berg, also das ist schon auch wesentlich hier, dieses Haus reinzubauen, weil der Berg natürlich, dadurch, dass er eben so fein, feine, durchlässig auch ist, kommt an manchen Stellen auch Wasser durch. Und um entsprechend die Feuchtigkeit gar nicht erst regulieren zu müssen, wird ein Haus reingebaut, das entsprechend funktioniert wie ein normales Haus, aber halt keine Fenster hat. Und in diesem Haus ist einerseits die Montagehalle, also sowas wie eine Hinterbühne für das große Haus, das gibt es derzeit nicht. In den Untergeschossen gibt es Lagerräumlichkeiten für die Werkstätten, für die Bühnen, für die Veranstaltungstechnik etc. Ein großer Teil davon ist Haustechnik. Man kann sich gar nicht vorstellen, was diese Veranstaltungsräume an technischen Anlagen und Maschinen braucht. Das ist ein ganzes, großes und zwar hohes Geschoss, nur an Leitungen für Klimatisierung, für die Lüftung der Häuser etc. und für die dazugehörigen Maschinen. Drüber entsteht ein großer Orchestersaal. Wir haben derzeit im Schüttkasten einen Saal, aber dieser Saal ist zu klein für die Probe von großen symphonischen Werken. Das heißt, um hier im Sommer zu proben, muss das große Haus von Oper umgebaut werden. Das heißt, wirklich die Kulisse weggeräumt werden, der Orchestersaal hingebaut werden, eine Orchesterprobe von 1,5 Stunden abgehalten werden, um es dann wieder umzubauen. Einen Teil dieser Proben wollen wir im Proberaum stattfinden lassen und oben sind dann mehrere Proberäume. Das entsteht ab Herbst 26. Das neue Werkstättengebäude, das hier gelb ist, soll jetzt, war ursprünglich geplant für Herbst 27, soll jetzt, wie Sie den Medien entnehmen konnten, in 28 starten. Und wir arbeiten hier gerade an verschiedenen Szenarien, wie dieser Bau dann tatsächlich gestaltet werden kann, welche Sperrzeit für das große Festspielhaus entsprechend eingeräumt werden muss. Der violette Teil ist das, was jetzt bereits umgebaut wird oder schon umgebaut wurde. Im Sommer werden wir das neue Festspielzentrum eröffnen und der Schüttkasten entsprechend fertig saniert sein. Und hier sehen Sie jetzt das Ganze entsprechend 3D gerendert. Das ist das neue Werkstättengebäude. Das Werkstättengebäude bietet eine Verdoppelung der jetzigen Flächen. Auch in den Garderoben für Statisterie, für Chöre etc. Das ist dann unterirdisch. Und dafür wird natürlich auch entsprechend Berg hinter dem jetzigen Werkstättengebäude abgetragen werden müssen. Und wir werden hinter dem großen Festspielhaus, und das sehen wir jetzt gleich hier in dieser Visualisierung, diese große Kaverne schaffen, in der das Haus im Berg entsteht. Das davor war übrigens der Blick vom Triangel. Man sieht also dieses neue Werkstättengebäude, das ein Geschoss höher ist als das bisherige Werkstättengebäude, aus dem Stadtraum, aus der zentralen Stadt, so gut wie nicht. So, jetzt gehen wir hier ein Geschoss weiter runter. Man sieht hinten in grün, das sind die Parkgaragen, die bestehende Parkgarage B. Das ist das Haus im Berg mit den Überräumen, dem Proberaum etc. Und hier der große Malersaal. Der Rest hier ist alles Bestandsgebäude. Und wir können das Ganze dann auch in die Zweidimensionalität bringen. Ja, das haben Sie nicht gesehen, gell? Also das war das Werkstättengebäude. Ich zeige es Ihnen hier am Plan auch nochmal mit der... Danke für den Hinweis. Das Werkstättengebäude, der Bereich war der große Malersaal und in dem Bereich dann weiter droben waren die Proberäume, die Montagehalle, also dieses Haus im Berg. Und dieser Teil ist die Zufahrt aus dem Neutor, um genau die Zulieferung, die Anlieferung zu garantieren, um die Werkstätten, um die Bühnen entsprechend zu versorgen. Es handelt sich um keine LKW-Garage, auch wenn das nicht so gut informierte Menschen behaupten. Es handelt sich um eine Zufahrt, in der entsprechend abgeladen wird, um diese Materialien und auch die Dekorelemente etc. direkt auf die Bühne zu bringen oder in die Montagehalle und die jeweiligen Werkstätten. In der Halle wird dann, kann der Sattelschlepper umdrehen und kann dann wieder raus Richtung Neutau entsprechend die Stadt verlassen. Ich habe Ihnen auch zwei Pläne. Das ist immer sehr komplex. Man sieht, es handelt sich insgesamt um 90.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Das sind 13 Fußballfelder, die hier saniert werden müssen und zum Teil neu gebaut werden oder erweitert werden. Davon Erweiterung ca. 10.000 Nettogeschossfläche. Was ich aber da zeige, ist, dass diese Anlieferkaverne auch nicht nur die Anlieferung ist, sondern da sind wir drunter. Das sind dringend benötigte Infrastrukturen, zum Beispiel hier hinten die großen Rückhaltebecken für die Sprinkleranlage, also für das Wasser, das im Brandfall dann entsprechend den Brand löschen soll. Aber auch der Durchgang der Garagenzugänge, zwei Fahrradgaragen, die von den Behörden vorgeschrieben sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch sinnvoll sind, dort unterzubringen, damit die Hofstallgasse nicht voll von Fahrrädern steht, etc. etc. Und der letzte Plan ist entsprechend das Bühnengeschoss. Und hier sehen Sie noch einmal, was Sie vorher in dem 3D-Rendering gesehen haben. Das ist der Bereich, wo wir aus dem Neutor zufahren. Und da sieht man auch schon verschiedene geometrische Formen, die dann mit denen entsprechend diese Kaverne hergestellt wird. Also Zufahrt, Zulieferung, der direkte Zugang zu den Proberäumlichkeiten und auf die Bühne. Ja, soweit der Ausblick auf das, was in den nächsten Jahren bis 2033 hier entsteht. Eine Visualisierung noch von den Arbeitsplätzen, die wir schaffen wollen. Das ist die Tischlerei, die gleichzeitig auch ein Teil der Seitenbühne ist. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir in Zukunft vor allem ein Thema haben. Wir brauchen Fachkräfte. Und diese Fachkräfte brauchen aber auch Arbeitsbedingungen, die entsprechend angemessen sind und attraktiv sind. Über unser Projekt können Sie sich informieren in Social Media, Instagram, Facebook. Sich bitte gern beim Newsletter eintragen, der QR-Code kann gescannt werden. Oder Sie schauen einfach auf unserer Homepage festspielbezirk2030.at vorbei und informieren sich regelmäßig über den Stand. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke auch von meiner Seite für die interessanten Ausführungen. Wir sind leider deutlich über der Zeit. Ich würde bitten, dass wir vielleicht in den folgenden zwei Beiträgen uns ein bisschen kürzer halten. Ich freue mich jedenfalls jetzt, dass Fritz Ecker noch zwei weitere literarische Texte präsentiert, aus zwei Texten liest. Der eine ist Thomas Bernhard, Salzburg noch hinter dem Vorhang. Und der andere Text ist von Georg Trakl, Am Mönchsberg, zweite Fassung.
Also ich biete gerne an, auf einen der beiden Texte zu verzichten. Thomas Bernhard, naturgemäß etwas lang. Georg Trakl, da handelt es sich nur um ein Gedicht. Soll ich beide lesen? Wer ist dafür, dass ich nur Trakl lese? Wer ist für beide? Das ist schon die Mehrheit. Was soll ich machen, Lukas? Okay. Ich meine,
vielleicht kann man Bernhard ein bisschen abkürzen.
Naja, das ist...
Ich weiß, ist schwer, aber...
Sie sagen einfach Stopp irgendwann.
Ja.
Beim Trakl ist leichter. Der Trakl ist unter gewissen Einflüssen, weiß ich nicht, was Substanzen geschrieben, sowieso ein bisschen schwieriger. Also gut, ich fange an.
Salzburg noch hinter dem Vorhang. Das Programm der Festspiele, eine Mondnacht auf dem Mönchsberg. Die Sonne fällt auf die weiten Plätze der Altstadt und zaubert Silber auf die lieblichen, strengen Türme. Darunter schlendern die Menschen aus aller Welt, wandeln Nonnen, lachen Kinder, flattern hungrige Tauben und die Brunnengewässer versprühen die Melodie des Sommers. Salzburg ist erwacht aus dem langen, gemächlichen Schlaf. Die großen, bedeutsamen Tage kommen, Tage, in denen nur Glück sein soll, Freude, Musik, Glanz und besinnliches Leben. Das Glockenspiel musiziert um 7 am Turm und um 8 läuten die Glocken des Doms über Land. Die Getreidegasse ist voller Menschen, die plaudern und singen, lachen, schimpfen, so tun, als wären sie immer schon hier zu Hause. Die Zunftschilder leuchten herab von den Wänden, die Gasthöfe machen gutes Geschäft. Die Hotels sind schon überfüllt und die Sprachen kaum voneinander zu scheiden. Über die Brücke kommt man nur schwer im Gewirre der Panama-Hüte. Salzburgisch merkt man sehr wenig, dafür viel Englisch, Französisch, Hannoveranisch und manchmal auch etwas von Wien. Aus den Fenstern des Mozarteums schwingen sich morgens Orgel, Geigen und Flötentöne. Junge Menschen sitzen verstreut in den Parks und zeichnen, lesen, spielen und fotografieren. Überall wird schon gehämmert, geklebt, genäht und noch manches besprochen. Die Bühnenarbeiter haben jetzt viel zu tun. Don Giovanni braucht eine Menge Farbe und Hölzer. Figaro, Vorhänge, Stiegengeländer, Sessel, Tische und Lüster. Und unser Jedermann möchte noch manch gute Neuerung haben. Das Prunkkleid der Donna Anna wird von fleißigen Händen fertig genäht und die Kostüme für den Prozess geschneidert. Cosi fan tutte regiert in der Residenz, wo man jetzt eine Waldmüller-Ausstellung zeigt, die größte bisher, ein Werk deutschen Geistes und Muts, ein Prachtzentrum lieblich verträumter Romantik. Ja, alles fiebert im Hohen Haus mit dem bronzenen Löwen, der streng über allem wacht. Neben dem Rosenkavalier gibt es auch viele Konzerte der Meister. Furtwängler, Sabata, Cantelli, Kraus, Bruno Walter werden den Taktstock heben. Und Bernhard Paumgartner wird wieder seine Serenaden im Hof der Residenz dirigieren. Mit dem Mozarteumsorchester und der von ihm gegründeten Camerata Academica. An Schauspielen gibt es neben Hoffmannsthals Jedermann mit Will Quadflick noch Shakespeares Julius Caesar. Professor Messner wird wieder die Domkonzerte leiten, Baumgartner die 4 Matineen und an Kammerkonzerten gibt es neben einem Fischer-Schneiderhahn Meinardi-Abend noch 5, darunter ein Hugo-Wolf-Gedächtniskonzert mit Elisabeth Schwarzkopf und Furtwängler. Ein reiches, großes Programm diesmal, das neben dem Traditionellen auch manchem Modernen gewidmet ist. Die Sonntage in Salzburg sind einzigartige Perlen. Die Landschaft spielt doch die größte Rolle in dieser Schau von Leben und Sterben, nicht nur des reichen Mannes, unser aller Leben und Sterben, unser aller Blühen und Vergehen. Der Wind weht manchmal leicht durch die Gassen, südlich warm, und das Wasser der Salzach rauscht heimlich auf. Oben wacht unsere Festung, und von dort sieht man weit ins Land und hinaus bis zum Chiemsee. Die Festungsbahn rattert auf ihren Zähnen bergauf und unten schnauben die Rösser der alten Fiaker. Man hört nur die Hufe und die Pflastersteine. Geht man durch Mirabell, hat man viel von der guten alten Zeit und die Farben des Gartens, die brüchigen Vasen, die Statuen, zauberhafte Stille am Nachmittag und es ist schön, auf einem der marmornen Löwen zu schlummern. Nicht umsonst zählt man diese Stadt zu den schönsten der Erde. Die Bauern kommen herein, bringen Butter und Käse und fahren mit ihren hölzernen Karren wie einst nach Hause. Die Buchhandlungen sind voller Bücher, doch haben sie gar nichts von österreichischen Autoren. Es scheint, als machte man nur Geschäft. Man findet fast keinen Mell, keinen Freumbichler, nichts von Preradovic, kaum einen Hoffmannsthal, nur mehr den Hemingway und die gute Colette. Aber Zeitungen gibt es in Hülle und Fülle, vor allem die billigen deutschen. Man schiebt sich durch die Gassen, guckt auf die Rathausuhr, kehrt in der Traube ein oder beim Hirschen, zahlt mit einem sauberen Lächeln, gibt Acht auf die Preise und freut sich des Lebens am Tage. Aber hat sich das Tratschen am Grünmarkt gelegt, klirren die Gläser im Tomaselli und im Bazar nicht mehr so laut, vollendet sich rasch das Wunder. Nacht wird es über der Stadt. Die Nacht vor dem Geißberg ist wohl das größte Erlebnis, das man hier hat. Man steigt auf den Mönchsberg und wandert unter den mächtigen Bäumen durch, sitzt auf den Bänken, träumt von der Welt und vom eigenen Glück, schlendert bis an die uralte Mauer, zu der noch die Türme der Kirchen ragen. Im Licht erstrahlt die Zwiebel des erhabenen St. Peter. Die Franziskanerkirche leuchtet, der Dom in marmornen Weiß, die fröhlichen Engel des Fischer von Erlach über der Universität. Musik kommt von weit und das Wehen des Winds in den Ästen, Flüstern neugieriger Frauen, Lachen schlaftrunkener Kinder, die Stadt unter tausenden Sternen. Auf der Festung brennen die Lichter. Der Mond wandert drüber über die gotische Spitze dahin, kommt heraus aus dem Mauerwerk, taucht das Glockenspiel in sein Gold. Die Sichel hängt oben wie ein Geheimnis, dass auch die Stadt bleibt, die wir so lieben. Das war jetzt in Bestzeit gelesen. Ja, und abschließend, ich habe es schon angedeutet, ein ganz kurzes Gedicht von Georg Trakl, 1913 geschrieben, Am Mönchsberg, zweite Fassung. Wo im Schatten herbstlicher Ulmen der verfallene Pfad hinabsinkt, ferne den Hütten von Laub, schlafenden Hirten, immer folgt dem Wanderer die dunkle Gestalt der Kühle. Über knöchernen Steg, die hyazinthene Stimme des Knaben, leise sagend die vergessene Legende des Walds, sanfter ein Krankes nun die wilde Klage des Bruders. Also rührt ein spärliches Grün das Knie des Fremdlings, das versteinerte Haupt. Näher rauscht der blaue Quell, die Klage der Frauen. So viel dazu.
Der letzte Vortrag wirft nun einen psychologischen Blick auf den Mönchsberg. Berge, auch weniger hohe wie der Mönchsberg eben, wecken ja verschiedene Emotionen von Bedrohungsgefühlen bis zu Glück und Freude. Auf solche Aspekte wird jetzt Dr. Janine Stolberg, die Psychologin vom Fachbereich Sozialpsychologie der Uni Salzburg, beleuchten. Bitte.
So, ich werde versuchen, das Ganze jetzt möglichst lebendig zu gestalten, passend zum Lebensraum. So, das müssen wir einmal. Ja, zum Abschluss nun der Mönchsberg als Lebensraum. Und was könnte da eigentlich nicht besser passen als ein psychologischer Blick, die Psychologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen, die sich damit beschäftigt, wie wir Dinge wahrnehmen, und wie wir Berge wahrnehmen in diesem Fall und auch welche Emotionen Berge auslösen. Und der zweite Teil, der Raum, sowohl wichtig hier im Vortrag als zweiter Teil, aber eben auch wichtig in der Psychologie. Eben der Raum, und da müssen wir jetzt mal das Englische bemühen, als Space, wo wir die Weite haben des Raums, oder eben auch der Place. Und die Place Identity, also die örtliche, die lokale Identität, ist eben die Identität, der Ort mit emotionaler Bedeutung. Darauf möchte ich dann später noch zu sprechen kommen. Zunächst erstmal zum Erleben. Wie erleben wir denn Berge? Wie nehmen wir Berge denn eigentlich wahr? Und wovon hängt das denn überhaupt ab? Und zunächst einmal ist da ganz wichtig zu sagen, das hängt maßgeblich davon ab, in welcher Situation Sie sich befinden. Ja, das ist natürlich ein sehr sozialpsychologischer Blick darauf. Aber die Umgebung, in der wir sind, hat einen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und wie wir Dinge wahrnehmen. Am Beispiel, wir befinden uns hier in einem massiven Fels. Wir haben am Anfang sehr viel darüber gehört, der Stein, das Gehstein, wo wir hier sind in der Felsenreitschule. Und hier, würde ich mal sagen, haben wir alle so das Gefühl, ach, das ist eigentlich ganz angenehm. Vielleicht fühlen wir uns interessiert, ein kultureller Rahmen, auch zu Veranstaltungen, wo man einfach vielleicht auch entspannt ist und das genießt, im Fels zu sein. Das Ganze sieht natürlich anders aus, wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren jetzt in den Urlaub durch den Tunnel, haben wir ja viele hier im alpinen Vorland, dann stehen Sie im Stau, gucken aus dem Fenster auf den Fels, da fühlen Sie sich vielleicht nicht mehr so erhaben und aktiviert, sondern sind in einer ganz anderen Situation. Verschlimmern wir das Ganze nochmal und Sie stellen sich vor, Sie sind unterwegs in den Bergen, Steine bröckeln langsam herunter. Es gibt vielleicht eher so ein mulmiges, vielleicht auch bedrohliches Gefühl. Das heißt, also alles das, was in irgendeiner Form uns umgibt, mit welchem Mindset wir irgendwo hingehen, welche Nachrichten wir auch zuvor gesehen haben und welche Erfahrungen wir gemacht haben, beeinflusst, wie wir Dinge wahrnehmen und wie wir uns fühlen, insbesondere auch Berge. Was sagt denn jetzt die psychologische Forschung grundsätzlich zum psychologischen Nutzen von Bergen? Sie sagt, dass, und ich glaube, das haben wir viele hier schon erlebt, dass Berge und Natur uns gut tun, dass sie Stress reduzieren können, dass sie uns dabei verhelfen, uns besser zu konzentrieren, wenn wir ermüdet sind. Beispielsweise können Menschen, die sich ein paar Minuten in der Natur oder auch in den Bergen aufgehalten haben, danach sich viel mehr Wörter merken als zuvor. Das ist also ein sichtbarer Effekt. Dann ist es auch so, dass sich Menschen, wenn sie auf den Berg gehen, sich aktiv fühlen, wach fühlen. Also ein energetisierter Zustand, der uns ein gutes Gefühl gibt. Und gerade wenn wir Berge erblicken, dann auch ein Gefühl von Ehrfurcht und Erhabenheit. Und das wird besonders deutlich dann, wenn wir eine weite Sicht haben auf den Berg und wenn die Umgebung besonders ursprünglich und natürlich ist. Darf nicht zu wild sein, dann gibt es gegenteilige Effekte, aber ursprünglich und natürlich ist schön. Und das geht dann so weit, dass Menschen Landschaften, in denen Berge sind, attraktiver bewerten als solche ohne. Unabhängig davon, ob sie in so einer Region aufgewachsen sind. Aber nochmal zurück zur bedrohlichen Seite. Frau Meier hatte das zu Beginn schon angesprochen. Was heißt das denn eigentlich Bedrohung? Wenn wir uns mit dem Begriff Bedrohung auseinandersetzen, und das tun wir ganz viel in unserer Forschung, dann hat das Synonyme wie: ich mache mir Sorgen, ich habe Angst, ich fürchte mich. Im Alltagssprachgebrauch benutzen wir diese Dinge synonym. Allerdings ist es tatsächlich so, dass wir in der Psychologie unterscheiden. Ja, danke. Und zwar gibt es Unterschiede, ob ich mich etwas vor etwas Konkretem fürchte, was gerade eintritt. Bleiben wir bei dem Steinschlag. Ja, es kommt irgendwie runter oder Sie erleben so einen leichten seismischen Vorgang. Ich habe mir sagen lassen, dass die alpine Region auch durchaus eine Erdbebenregion ist. Dann werden Sie tatsächlich, wie werden Sie sich fühlen? Vielleicht geht der Puls ein bisschen hoch und automatisch rennen Sie irgendwo hin, bringen sich in Sicherheit. Da haben Sie gar nicht drüber nachgedacht, das ist eine automatische Reaktion. Das ist das, was wir sozusagen als Fluchtreaktion bezeichnen. Und das ist ganz tief in unserem Gehirn verwurzelt und verankert, das finden wir schon bei Tieren, zwei unterschiedliche neurobiologische Systeme, die mit Bedrohungen umgehen. Und das eine ist eben diese automatische Fluchtsituation, dann, wenn wir Furcht vor etwas Konkretem haben. Dann gibt es aber auch noch die andere. Und das ist so diese Verhaltenshemmung. Und das ist das, was wir als diffuse Angst bezeichnen. Und das wird spannend oder interessant, vor allen Dingen dann, wenn wir uns Dinge vorstellen oder Dinge antizipieren. Und jetzt sind wir bei dem historischen Überblick in der Zukunft ja schon angekommen. Also immer, wenn wir dann an Dinge denken und die uns in dem Sinne Angst machen, uns unsicher und angespannt werden lassen, weil wir nicht genau wissen, was uns erwartet und weil wir befürchten, dass diese Erwartungen mit unseren Bedürfnissen nicht in Einklang stehen. Wir können das nicht vorhersehen. Wir wissen nicht genau, was kommt. Ja? Wir haben keine Kontrolle über die Dinge, die wir so gerne haben. Dann empfinden wir diese Angst, und das ist ein ganz, ganz unangenehmer Zustand. Und was wir auch sehen ist, dass sowas auch zunehmen kann. Wir beobachten das in längsschnittlichen Studien oder Sie haben es sicherlich auch in den Medien genommen, gerade unter Jugendlichen nimmt diese Sorge vor komplexen Ereignissen, vor Krisen zu. Und das sind eben alles Dinge, die erstmal nicht lösbar sind, weil es keine einfache Lösung gibt und die aber auch uns einfach durch diese Komplexität in diese Ängstlichkeit hineinversetzen. Und am Beispiel des Berges, was könnte das sein? Da könnte das vor allen Dingen so etwas sein, wenn wir daran denken, wir haben die Gletscher zu Beginn gesehen, wenn uns das in so eine Instabilität bringt, klimatisch bedingte Schmelzen des Permafrostes eben dazu führt, dass solche Steinschläge vielleicht eher drohen, also die Angst vor dem, was vielleicht noch kommt, dann sprechen wir von sowas wie einer diffusen Angst. Jetzt sind diese beiden Systeme, die uns Furcht und Angst empfinden lassen, natürlich auch lernfähig. Und das heißt, das führt dann dazu, dass beispielsweise Bewohner von Bergdörfern das objektive Risiko von Erdrutschen geringer einschätzen. Also eben gelernt haben und die Erfahrung gesammelt haben, es hat eigentlich ganz gut funktioniert bisher. Das Ganze geht doch in die andere Richtung, dass wir sensitiver werden und Dinge, Ängste auslösen, die es vorher nicht getan haben, weil es so präsent ist, in den Medien präsent ist oder wir vielleicht gar nicht mehr die Erfahrung im Umgang gemacht haben. So, jetzt habe ich ganz viel von Angst geredet. Ich hoffe, ich habe Sie nicht in unangenehme Zustände versetzt. Und jetzt wollen wir da wieder rauskommen und das können wir gemeinsam. Denn was merken wir auch, wie kommen wir aus so unangenehmen Zuständen wieder raus? Am besten dann, wenn wir andere haben. Das heißt, Menschen suchen in solchen Zuständen die Nähe zu anderen. Nicht nur, um konkrete Unterstützung zu bekommen, sondern eher auf einer abstrakten Ebene, indem sie sich identifizieren. Das kollektive Wir spielt da eine Rolle. Und warum ist das denn so wichtig? Ja, das kann eben Bedürfnisse erfüllen. Es kann uns ein Gefühl geben, wer wir sind, wo unser Platz in der Welt ist, uns sinnhaft erscheinen lassen und gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir Dinge erreichen. Welchen Bezug hat das jetzt zum Mönchsberg und auch zur Salzburger oder zur lokalen Identität? Wo wird das deutlich? Wie sehen wir denn, was wir heißt? Wir haben alle unterschiedliche Definitionen von wir, alle unterschiedliche Erfahrungen auch gemacht. Das hängt natürlich zum einen von der Gruppe ab, aber zum anderen eben auch von der Geschichte, die erzählt wird. Jetzt haben wir ganz viele Fakten gehört über den Mönchsberg. Jetzt können Sie mal überlegen, was wurde denn vielleicht in Ihrer Familie erzählt, wenn Sie hier aufgewachsen sind? Was sind denn Ereignisse, die Sie mit dem Mönchsberg verbinden, geteilte Erfahrungen? Was sind vielleicht auch bestimmte Werte, die die lokale Identität ausmachen? Jetzt habe ich eben schon gehört, gut Ding will Weile haben, könnte dazu passen. Vielleicht sind es auch andere Werte, die in den Sinn kommen. Und diese kollektive Geschichte ist in dem Fall ganz besonders, weil diese Geschichte Bedeutung verleiht, uns emotional berührt und ganz klar unterscheidbar ist von Faktenwissen. Ja? Manche Ereignisse werden weggelassen, manche werden umgedeutet, manchen wird mehr Bedeutung verliehen. Und so ist die kollektive Geschichte, die erzählt wird, immer eine andere als der historische Blick auf die Geschichte des Ortes selbst. So. Jetzt müssen wir aber noch mal ein bisschen konkreter werden. Was heißt denn jetzt Identität? Jetzt habe ich mal gesagt, ja, das wird sichtbar in der Geschichte, die erzählt wird. In den Dingen, die berichtet werden, wie zum Beispiel der Sonntagsspaziergang, haben wir eben im Text gehört, der stattfindet. Und Identität heißt eigentlich, und bei der lokalen Identität, dass dieser Ort der Teil unseres Selbst ist. Wir sind Salzburger Studierende beispielsweise. Oder wir sind Salzburger, Salzburgerinnen. Und wenn Sie das messen wollen, und jetzt können Sie sich mal überlegen, das machen wir ja in der Psychologie, wir messen immer, versuchen Dinge messbar zu machen, die nicht so einfach zu messen sind. Und dann heißt es sowas, wenn dass wir zum Beispiel uns selbst unsere Identität über unseren Ort definieren. Also ich habe das Gefühl, dass dieser Ort ein Teil von mir ist. Dass wir hierher passen. Dieser Ort spiegelt mich als Mensch wider. Oder auch die eigene Zugehörigkeit zum Ort. Es fühlt sich an, als ob ich genau hierher gehöre. Da haben Sie es vielleicht selbst schon erlebt, je nachdem in unterschiedlichen Orten, Städten, wo Sie waren, wo Sie mal das Gefühl hatten, oh ja, hier fühle ich mich wohl. Und in manchen auch, aber ganz ehrlich, so schön das hier noch ist, ich könnte hier nicht wohnen, ich gehöre hier nicht hin. Das zeigt es. Und natürlich die emotionale Komponente. Ich fühle mich mit diesem Ort emotional verbunden. Und wenn Sie dem jetzt mehrheitlich zustimmen, in Bezug beispielsweise auf Salzburg, dann haben Sie eine hohe lokale Identität. Dann fühlen Sie sich hier mit dem Ort verbunden. Und was führt dazu, dass diese Identität besonders hoch ist? Das sind zum einen historische und kulturelle Orte, die wir haben. Da haben wir viele gesehen. Da gibt es gerade kulturelle Orte, natürlich mit dem Festspielhaus, aber eben auch mit religiösen Orten und anderen Orten. Ganz, ganz viel, das hier sichtbar ist. Dann kommt noch dazu, wenn ich an einem Ort das Gefühl habe, Dinge sind zugänglich, sind nutzbar, dann werden sie zum Teil der Identität und bestimmen unsere Identität. Und das sehen wir ganz gut auch hier am Beispiel des Mönchsbergs. Die Nutzbarmachung, draufzugehen, spazieren zu gehen, diese wirklich vom Menschen gemachte, meinetwegen die Garagen von allen möglichen Dingen, die wir heute gehört haben, die zeigen, wie bestimmte Orte der Mönchsberg in diesem Fall nutzbar gemacht worden sind. Und wenn Ihnen dann noch bewusst wird, naja, wenn ich hier durch die Straßen gehe, da fühle ich mich sicher, da habe ich ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, hier schreibt sich Geschichte weiter. Also es gibt so eine Kontinuität. Ich gehöre hierher. Ja, wenn wir das Gefühl haben, dass diese wichtigen, grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sind, dann heißt es, wir haben eine hohe lokale Identität. Ja, warum ist denn das eigentlich wichtig? Oder was hat das denn für Ursachen oder Auswirkungen? Das heißt auch, dass wir uns verbunden fühlen. Und dieses Verbundenfühlen mit einem Ort ist eben hilfreich, und sehr, sehr wirksam, wenn es uns nicht gut geht. Wenn wir also in Situationen sind, die uns Angst machen, dann hilft uns das, dass wir mehr Lebenszufriedenheit empfinden und ein höheres psychologisches Wohlbefinden haben. Jetzt natürlich noch die große Frage, wie sieht das denn aus bei den Determinanten? Muss ich denn irgendwo geboren worden sein, damit ich mich gut verbunden fühle mit dem Ort? Und wenn wir jetzt sagen, es geht nur, wenn ich in einer Stadt geboren bin und da aufgewachsen bin, dann bekommen wir natürlich auf Dauer ein Problem. Wir haben starke Mobilität, wir haben gerade auch viele Studierende, gerade auch in Salzburg, die für Studium hierher kommen, die vielleicht hier auch bleiben nach dem Studium. Also gibt es das denn, eine Verbundenheit mit einem Ort, die auch dann besteht, wenn ich nicht in dem Ort aufgewachsen bin? Und die psychologische Forschung sagt uns, ja genau, das gibt es. Es gibt zwar Unterschiede zwischen der traditionellen Identität und der aktiven Verbundenheit, aber sie sind beide wertvoll und wichtig. Und sie führen beide dazu, dass Menschen besonders viel soziales Kapital haben. Das heißt, wir haben Freunde, wir wissen, wen wir anrufen müssen, wenn wir ein Problem haben. Wir können bei Freunden unterkommen, wir kennen uns aus, wir haben eine gute Nachbarschaft, wir sind fürsorglich miteinander. Werte wie Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft sind bedeutsam. Das heißt, lokale Identität ist auch ganz wichtig und Verbundenheit für die Stadt selbst, wie sie sich entwickeln kann und gestaltet werden kann durch ihre BewohnerInnen. So, was heißt jetzt aktive Verbundenheit? Jetzt gehen wir nochmal in die Messung. Jetzt können Sie nochmal für sich beantworten. Bin ich denn jetzt, fühle ich mich verbunden mit Salzburg? Das könnte sowas sein, ist, wenn Sie dem zustimmen. Ich mag es, durch meine Stadt zu schlendern und neue Orte zu entdecken. Ich halte mich gerne über Veränderungen in meiner Stadt auf dem Laufenden. Von Zeit zu Zeit entdecke ich meine Stadt neu. Und ich kenne meine Stadt so gut, dass ich sie auf jedem Foto wiedererkennen würde. Und das können Sie jetzt gleich mal testen. Wir haben nämlich in Vorbereitung auf die Veranstaltung mal geschaut, was heißt denn lokale Identität, Identität von Salzburger Studierenden. Was ist denn die Perspektive, die Studierende auf Salzburg haben? Und haben einen Fotoaufruf gestartet und gesagt, schickt uns doch bitte Bilder, die zeigen, hier wird Salzburg für euch lebendig. Also den Erlebensraum deutlich machen. Und dieses Foto fand ich sehr schön, weil es nämlich eine Perspektive zeigt, die verbindet in diesem Fall die Festung, den Berg mit dem Ausblick aus dem, ja, ich glaube, es ist der Bibliothekssaal im Unipark im Nonntal. Und dann gibt es natürlich ja, den Mönchsberg und den Blick der Studierenden auf die Stadt Salzburg. Was gibt es noch? Habe ich eben schon gesagt. Kulturelle Orte oder auch natürliche Gegebenheiten, wie zum Beispiel die Salzach oder der Dom hier, die wurden eingeschickt. Und dann war auch noch ganz interessant, alle möglichen Hausberge. Also hier zum Beispiel der Hellbrunner Berg, gibt's auch den Untersberg und den Geistberg mit den Paraglidern. Und am Ende kann man eigentlich sagen, ja, was wir aus Tourismusforschung wissen, dass in alpinen Regionen Berge eine hohe Bedeutung haben, haben sie das natürlich auch in Salzburg. In diesem Fall auch für Salzburger Studierende sind Berge ein ganz fundamentaler Bestandteil der lokalen Identität. Und wenn Sie jetzt hier rausgehen am Ende der Veranstaltung, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie vielleicht auch noch die ein oder andere neue Perspektive auf Salzburg oder den Mönchsberg mitnehmen können.